Heute habe ich jemanden bei mir, die hat einen Job, den muss sie erstmal erklären. Sophie Heinrich zeigt, wie Führung in der klassischen Musik funktioniert. Sie begann schon mit 4 Jahren das Violinspiel und steht seitdem auf der Bühne. Als erste Konzertmeisterin in der Geschichte der Wiener Symphoniker, renommierte Violistin und gefragte Dozentin, verbindet sie internationale Bühnenpraxis mit Leadership-Expertise und inspiriert in ihren Keynote-Speeches, Masterclasses und Mentoring-Programmen Musikerinnen und Musiker und Führungskräfte. Und ich bin so froh und dankbar, Sophie, dass du heute hier bist und wir ganz viel lernen von einer wirklichen Expertin.
Na, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Sophie, Konzertmeisterin. Also ich habe ja schon nachgefragt, was macht so eine Konzertmeisterin eigentlich? Und dann kam mir drauf, Mensch, du musst einfach zu mir im Podcast kommen. Erläuter doch mal kurz, was macht eine Konzertmeisterin? Was machst du?
Die Konzertmeisterin spielt erstmal Violine, also eine Geige. Und sie sitzt, also wenn ihr von draußen ein Symphoniekonzert lauft, ist es genau die Position links vom Dirigenten. Ja, also zum Beispiel, wenn der Konzertmeister aufsteht, steht das ganze Orchester auf und begrüßt zum Beispiel den Dirigenten, wenn er reinkommt. Solche Sachen. Also sieht man erstmal, wo sitzt überhaupt der Konzertmeister und welches Instrument spielt die Konzertmeisterin, Konzertmeister. Und die Aufgabe ist, die zu führen. Mit der besonderen Challenge, dass man Teil einer Gruppe ist, nämlich der ersten Violinen. Das ist ja eine ganze Gruppe. Von, sage ich mal, 6 bis auch mal 18 Mitgliedern. Das ist nur die erste Geigengruppe übrigens.
Okay.
Und trotzdem führe ich auch, also bin quasi Alpha vom gesamten Orchester. Und das kann eben auch ein kleinere Orchesterbesetzung, je nach Orchesterwerk, welches gespielt wird, sein. Also, sage ich mal, so von 40 Mitgliedern bis aber auch mal, wenn da noch ein ganzer Chor dazukommt und eine große Mahlersymphonie gespielt wird, dann sind es auch mal 200 Leuten oder mehr. Gibt ja auch die ganz große Besetzung von Mahler, aber jetzt wird's zu sehr fachgesimpelt.
Genau, ja, also du bist quasi als Konzertmeisterin und führst wen, mhm, was und wie?
Ja, also ich bin wirklich der Dirigent. Die Dirigentin kommt und es gibt ganz klar Tempo, Interpretation und auch die Probenorganisation vor. Und der Konzertmeister ist die Brücke zum Orchester. Ganz oft übersetze ich. Also kleines Beispiel, weil man muss ja sagen, die Dirigenten, auch wenn sie Chefdirigenten sind, kommen und gehen. Chefdirigenten sind nochmal irgendwie mit einem Vertrag länger angestellt, aber auch die sind nicht bei jedem Konzert und dirigieren. Aber der Konzertmeister ist halt echt immer da. Ja, das heißt, man ist wirklich Teil einer Gruppe und gewählt, sage ich mal, wenn du das Probejahr bestehst, auf Lebensdauer. So. Und dann musst du übersetzen, weil du deine Pappenheimer gut kennst. Kleines Beispiel, der Dirigent sagt, also irgendwie möchte ich, dass das knackiger klingt, dass das es muss mehr Kraft haben, die Artikulation muss mehr spezifisch zu hören sein. Und dann übersetze ich das insofern, dass ich sage, bitte an alle Streicher, knackig, untere Hälfte vom Bogen und ganz präzise zusammen. Bitte schaut's auf mich. Weil zum Beispiel diese Blicke, das geht ja innerhalb von Hundertstel Sekunden. Wann schauen meine Kollegen, Kolleginnen zu wem? Und da ist es dann eben so, bei so einer Stelle, wenn es dann richtig präzise sein muss, da müssen die auf meinen Bogen schauen. Und das ist zum Beispiel, also Führung, dass ich so klar sein muss in meinen Körperbewegungen, dass das dann auch ganz klar rüberkommt. Das ist jetzt ein ganz spezifisches Beispiel, um es gleich zu erklären, weil sonst wird es sehr abstrakt. Und das andere ist, wenn es zum Beispiel Unfrieden gibt oder der Dirigent, Dirigentin irgendwas einzuwenden hat, nicht happy ist, dann ist auch erstmal der Weg so, dass sie zu mir kommen und sagen, also mir ist die Aufmerksamkeit nicht groß genug oder ich brauche hier mehr Attention für den Einsatz. Ihr seid nicht wirklich alle da oder auch umgekehrt. Das Orchester sagt, den Dirigenten sieht man gar nicht. Wenn der leiser dirigiert, dann wird der immer kleiner. Ich sehe den hinten gar nicht mehr. Dann muss ich quasi auch wieder die Brücke sein. Bin das Sprachrohr vom Orchester oder eben vom Dirigenten. Also ich habe sehr viele Führungsaufgaben und bin oft so dazwischen. Und jetzt haben wir noch den dritten Fall, falls der Dirigent, Dirigentin nichts taugt, gucken alle zu mir. Und du glaubst gar nicht, es kommt oft vor, dass die auf die Bühne kommen und sich danach verbeugen und Applaus kriegen. Aber eigentlich haben wir die, also ich zusammen mit meinem Team, die Arbeit geleistet.
Den Job gemacht.
Das kommt auch vor, ja.
Ja. Aber es ist ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass sie alle auf deinen Bogen schauen. Das heißt, du hast ja eine Vorbildfunktion, du hast einen Vorbildcharakter und was ich ganz spannend finde, du hast eine klare Haltung, und zwar eine körperliche Haltung. Und wenn die unklar ist, ja, dann ist das gesamte Orchester unklar, oder?
Ja, voll. Also zum Beispiel, was sich auch total gegenseitig bedingt, ist die körperliche Haltung und die Klarheit. Du kannst nicht körperlich klar sein, wenn du nicht genau weißt, wie du es haben möchtest. Das bedingt sich gegenseitig. Und zum Beispiel in meinen Keynote-Speeches spreche ich über Körperhaltung. Weil wir müssen ja sagen, in den Proben, in der Probenarbeit können wir noch reden. Aber das Beste ist, wenn, auch übrigens gilt das für Dirigenten, wenn man nicht reden muss. Also, und wenn ich so klar zeige, durch Atmung und Körperhaltung, dass es klar ist, so wird's gemacht. Und da kann man unheimlich viel zeigen und das ist natürlich auch viel Erfahrung.
Kannst du das dann auch dem Dirigenten gegenüber, deine Klarheit und Haltung, also mal angenommen, das Orchester ist auch nicht zufrieden mit dem Dirigenten und du ja kannst es mit Worten verändern, aber geht es auch im umgedrehten Fall, dass du dich auch vom Dirigenten, also dass der genauso auf deine Körperhaltung achtet?
Ja, also im besten Falle ist es ein so schönes Miteinander und da sage ich immer, das ist etwas Wunderbares. Der Atem verbindet uns alle.
Jetzt folgt Werbung. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt in der Unternehmensführung? Bei Netzwerk Intelligenz bieten wir Mittelständlern ein einzigartiges Konzept, um auf Führungsebene starke, bereichsübergreifende Netzwerke aufzubauen. Über einen Zeitraum von 8 Monaten erleben Sie praxisorientierte Workshops, Outdoor-Aktivitäten, die Future Leadership Online Academy und interaktive Live-Online-Sessions. Gemeinsam legen wir den Grundstein für Vertrauen, Zusammenarbeit und nachhaltigen Erfolg. Wirtschaftlichen Herausforderungen wie langsame Entscheidungsprozesse, fehlende Innovation oder Silo-Denken begegnen wir mit Netzwerkintelligenz genauso wie mangelnde Mitarbeiterbindung oder schwache Führung. Die intelligente Vernetzung von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen innerhalb Ihres Unternehmens führt zu mehr Zusammenarbeit, Innovation und schnellerer Entscheidungsfindung. Das bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und Wachstum. Informieren Sie sich noch heute unter www.netzwerkintelligenz.org oder in unserem Linktree.
Egal, welches Instrument wir spielen, egal, ob wir singen oder ob wir im Dirigenten sind, der Atem verbindet uns alle. Und wenn wir anfangen, miteinander zu atmen, ist es zusammen. Das hört sich jetzt irgendwie esoterisch an, ist es null, sondern und tatsächlich ist das, jetzt komme ich schon wieder zu dieser Keynote-Speech, aber tatsächlich mache ich das fühl- und bemerkbar am eigenen Leib, indem ich also am Anfang das Orchester, nämlich meine Zuhörerschaft bei einer Keynote-Speech einstimme und wir einmal zusammen atmen. Und dann ist auch klar, dass der Einsatz jetzt kommt, ja, und eben nicht früher oder später, sondern genau.
Was können die Führungskräfte von dem, der Atem verbindet uns alle, mitnehmen? Also wie können die das? Naja, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, weil ich das so finde. Ich komme ja auch aus dem Sport raus, ja. Wenn ich da falsch atme, dann ist ja auch blöd. Und genauso Klarheit, Haltung finde ich super. Aber was nehmen die Führungskräfte wirklich in die Praxis mit? Oder was kannst du ihnen mitgeben zum Thema Atem verbindet uns?
Naja, überhaupt erstmal aus dem Kopf rauszugehen und nicht nur, also auch mal den Körper zu spüren. Letzten Endes führt man mit allem, mit Körper und mit Kopf, Intelligenz ja und auch übrigens dem Spürigen, ja. Ich finde das Wort gespürig ganz schön.
Bist ja nicht immer nur in Wien, gell? Bist ja auch mal hier so in Bayern.
Genau, ich bin auch, wir haben das ja vorhin schon festgestellt, dass ich etwas Dialekt verwirrt bin, dass so viele Dialekte auf mich eingeprasselt sind, dass ich schon nicht mehr weiß. Aber tatsächlich einfach mal, dadurch, dass du den Atem spürst, spürst du überhaupt mal, dass du wieder einen Bauch hast. Ja, und legst einfach mal auch deine Hände auf dann Solarplexus, also einfach irgendwie mal also oberhalb der Brust und auf deinen Bauch. Das kommt oft instinktiv, machen die das mit. Und das andere ist, dass man, ja, dass man spürt, dass man, was können Führungskräfte übernehmen, dass wir einer von vielen sind, auch wenn wir führen. Das verbindet uns ja alle. Und ich finde, das beste Team und die beste Leistung kommt ja auch durch dieses Miteinander, im besten Sinne miteinander. Und ich denke, ich bin auch am besten, die beste Leaderin, wenn ich versuche, mich mit dem letzten Pult meines großen Orchesters, wir sind ja auch räumlich unheimlich getrennt. Das sind ja echt viele Menschen auf einer Bühne und die müssen exakt zusammenspielen. Und wenn ich mich eben auch mit dem letzten Pult, dem letzten, also letzten im Sinne von räumlich entferntesten Musiker verbinde, dann geht's am besten zusammen.
Und wie machst du das? Wie schaffst du das, dich da zu verbinden mit 200 Leuten im größten Fall?
Ja, das ist irgendwie, also ich schicke meine Attention dahin. Und übrigens, weil ich ja auch keine Augen im Kopf habe, im Hinterkopf. Also im Kopf habe ich sie, aber nicht im Kopf. Also im Hinterkopf habe, spreche ich ganz oft auch mit meinen Studentinnen und Studenten, wenn die fragen, wie ist denn das, wie führe ich denn? Und dann habe ich gesagt, du musst das in den Schulterblättern spüren, weil Menschen haben ja Energie und du spürst das in den Schulterblättern und schickst da einfach deine Attention hin und verbindest dich mit den Menschen hinter dir. Natürlich geht das nicht die ganze Zeit. Du musst das Bild rotieren lassen, die Aufmerksamkeit, je nach der Partitur, welche Instrumentengruppen auch wichtig sind.
Okay, das heißt, du gehst ja in der Partitur auf die Instrumentengruppe, die im Moment dafür wirklich wichtig ist und die anderen ein bisschen weniger und dafür wieder mal anders.
Also auch da wieder ein ganz explizites Beispiel, wenn die Solotrompete ein wichtiges Solo hat und wir exakt im Einsatz mit dem Solotrompeter zusammen sein müssen, gucke ich, und der ist weit weg von mir. Schaue ich ihn in dem Fall an mit einem Seitenblick und schaue, wie er atmet. Und dann mache ich das mit und dann sind wir klar zusammen auf der Eins. Und wenn jetzt eine sehr exponierte Stelle für die ersten Geigen, wo wir wirklich klingen müssen wie eine Geige, die ersten Geigen, das sind ja die links sitzende Gruppe, ganz selten nur mittig. Und wenn wir eben so richtig exponierte Stellen haben, dann muss ich die Gruppe spüren. Und das mache ich mit den Schulterblättern. Also so richtig meine Attention dann im gegebenen Moment.
Es hat ja viel mit Körperlichkeit zu tun, die ja auch gerne mal abgeschmettert wird. Ja, sag ich mal, Führungskräfte, die immer sagen, ja, wir müssen hier klar auf hart führen und wir haben unsere KPIs und so weiter, sprichst du ja ganz klar davon. Ich meine, du hast auch deine Klarheit. Also wenn da irgendwie eine Geige irgendwie mal ein bisschen schief spielt oder irgendwas, dann funktioniert das nicht. Also diese Klarheit habt ihr ja schon auch drin und du machst es aber mit Attention. Das fand ich ganz schön, dass du sagst, ich schicke meine Attention an alle. Also mit Atmung, mit Dingen, die wir eher als weich oftmals vielleicht abschmettern.
Oh ja, ich weiß nicht, ist Erfahrung weich, ist Knowledge weich, weil zum Beispiel ich muss ja auch die Partitur
atmen.
Kennen.
Die Atmung, ja. Bauchatmung, Energie, also das meine ich jetzt. Knowledge ist nicht weich, das ist klar.
Ja, tatsächlich ist das so eine Verbindung. Weißt du, wenn ich nicht weiß, welches Instrument zu welchem Zeitpunkt spielt, und da ist es eben wieder die Vorbereitung, die Expertise, die Erfahrung, dass sich vorbereiten mit der Partitur, das ist ja dieses Buch, also wo alle Instrumente untereinander notiert sind. Ich muss also das, was der Dirigent hat, der liest aus einer Partitur und ich nicht nur aus meiner Geigenstimme spiele. Da geht es nicht ohne Knowledge. Und jetzt, ich würde sagen, Körperhaltung, ganz ehrlich, würdest du einem Manager vertrauen, bevor der ein Wort gesagt hat? Wenn der sich vor dich hinstellt mit hängenden Schultern und hier eingefallenem Brustkorb, irgendwie so mit hängenden Schultern nach vorne, nee. Und das macht man aber instinktiv. Also ich glaube, dass man über diese Dinge gar nicht redet, sondern dass man sie einfach nur wahrnimmt. Und was kommt dann zuerst? Das Gefühl, irgendwie komisch, das sieht ja nicht so überzeugend aus, obwohl er vielleicht vom Content, was er dann sagt, total ins Schwarze getroffen hat. Aber wie wir es dann aufnehmen und bewerten, da spielt schon intuitiv so viel mit rein. Also sogenannte weiche Faktoren hast du sie genannt. Ich finde, am klügsten führt man, wenn man beides in Balance hätte. Das wäre das Ideal.
Mhm. Total, absolut.
Ja.
Wir sind ja auch beides. Also ich finde,
ja, das ist genau.
Beides dazu und es ist beides total wichtig. Du, was mich mal interessiert ist, ihr seid ja ein renommiertes Orchester. Ihr seid ja nicht so ein Hinterwäldlerorchester oder sowas, ja, sondern ihr seid ja auch weltberühmt, ehrlicherweise.
Ja.
Jetzt ist Vertrauen ein zentrales Thema deiner Arbeit. Wie entsteht denn Vertrauen in einem Orchester, das vor allem unter hohem Leistungsdruck steht? Denn Leistungsdruck ist ja das, was wir in die Führung auch rüberschieben dürfen, also was wir da auch genau verstehen. Aber wie schafft ihr das, alle zusammen ein hohes Vertrauen, wie schaffst du das explizit, ein hohes Vertrauen zu generieren?
Um das so ein bisschen zu spezifizieren. Also ich bin ja, ich war fest bei den Wiener Symphonikern und vorher bei der Komischen Oper und jetzt bin ich Gastkonzertmeisterin. Und das finde ich nochmal, also eingeladen zu großen Konzerthäusern, Symphonieorchestern. Und das finde ich auch nochmal ganz besonders spannend, weil du bist als Gast eingeladen und gehst wieder. Ich denke, Vertrauen, wenn man jetzt fest in einem Ensemble ist, baut sich natürlich über Jahre auf. Und da ist dann sowas, dass die Kollegen mit dir Erfahrung sammeln, auf die kann man sich verlassen, einfach aufgrund der Leistung, die man schon bisher absolviert hat. Und mein Erfolgsrezept war, wenn alles, also wirklich die Nerven blank liegen, gerade wenn es also im Opernbetrieb Richtung Premiere geht, im Symphonieorchesterbetrieb Hauptprobe oder Generalprobe, dann geht es nun mal oft zur Sache, weil die Leute, es spitzt sich zu, es wird ernst, wir haben Konzert am Abend und da sind die Nerven oft blank. Und dass er eben auch gerade, wenn der Dirigent dann sehr launisch wird oder oft übers Ziel hinausschießt, wenn die Kollegen, Kolleginnen plötzlich meinen, sie müssten, weil sie eben sagen, wenn ich nicht jetzt sage, dann ist eben Konzert und dann kann ich es nicht mehr anmerken. Ich muss jetzt damit raus und dann da geht's dann oft richtig zur Sache und da gehe ich in die Ruhe. Ich weiß nicht, das ist mir, glaube ich, auch eigen, dass je wilder es um mich herum wird, desto ruhiger werde ich. Und also neben der Erfahrung, die sich aufbaut durch die Leistung, die Kollegen, Kolleginnen schon erlebt haben mit einem, dass sie sich auf einen verlassen können, ist es das, dass ich, wenn alles rund geht um mich rum, ich immer ruhiger werde. Also ich werde dann oft nach dem Konzert denken, wenn ich mich völlig so, oh Gott, was war das eigentlich? Aber währenddessen werde ich immer ruhiger. Also das ist so mein...
Würdest du sagen, dass ein gutes Rezept ist, dann in die Ruhe, wirklich in die Ruhe zu gehen, wenn du merkst, okay, alles bricht auf, alle sind deutlich, weil das auch deine Rolle ist, letztlich die Ruhe reinzubringen, damit sich jeder auf seine eigene Position konzentrieren kann?
Also mit Ruhe meine ich jetzt nicht Passivität, um Gottes Willen.
Nee,
aber sonst wäre ja da ein Vakuum da vorne, sondern in der Ruhe liegt die Kraft so. Also in dem Ding, dass der Steuermann oder in dem Fall die Steuerfrau, dass die klar versucht zu artikulieren, was jetzt dran ist. Auch mal jemandem sagt, du, da ist jetzt gerade nicht die Zeit für solche Äußerungen. Oder so navigieren, wie so eine Steuerfrau, die durch unruhige Gewässer steuert. Ich glaube, das ist so mein Ding. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man da durchführen kann. Aber das war so mein Erfolgsrezept. Auch wenn ich als Gastkonzertmeisterin geladen bin.
Kurze Frage. In der Wirtschaft verändert sich Führung ja immer. Es gibt diese ganz normalen Führungsstile und Möglichkeiten und so weiter, wo wir jetzt beim situativen Führen sind, bei Führungskraft als Coach sind und so weiter. Gibt es da im Konzertsystem, nenne ich es jetzt mal, auch Veränderungen in der Führung in den letzten 20 Jahren vielleicht? Dass hier auch anders geführt wird?
Naja, absolut ja.
Okay.
Eine Veränderung sitzt vor dir, nämlich weiblich.
Mhm.
Es gibt zum Beispiel, ich muss immer lachen, wenn ich, als ich den Kinofilm sah über Bernstein, da gab es jetzt erst den Kinofilm über Leonard Bernstein, den großen Dirigenten. Da war schon mal ein grober Fehler. Bernstein hat ja bis in diese 80er gelebt, glaube ich, aber er hat gewirkt zwischen in den 50er, 60er, 70er Jahren vor allem. Naja, da gab es keine Frauen im Orchester. Fertig und Punkt. Und da ist ein grober Fehler in diesem...
Gar nicht im Orchester.
Gar nicht.
Gar
rein männlich dominiert. Ich meine, dass du dir vorstellst, wann habe ich die Stelle bekommen bei den Wiener Symphonikern? Das war 2019, war ich die erste weibliche die erste Frau in Führungsposition bei den Wiener Symphonikern. Jetzt sagt man ja, man muss, wenn die Welt untergeht, nach Wien, da geht sie 50 Jahre später unter. Also das spielt mit rein. Aber es ist schon auch in Deutschland so, oder wo du auch hinschaust, es ist nach wie vor nicht so, dass die wirklich ersten und deswegen auch top bezahlten Stellen, da gibt es nämlich große hierarchische Unterschiede auch in der Bezahlung, dass die weiblich sind, das ist nach wie vor sehr selten.
Okay.
Ich bin jetzt viel in Helsinki auch, in Finnland engagiert und da habe ich das Gefühl, sind sie weiter. Okay. Oder in England.
Ja.
Bitte?
Bringt es einen Unterschied? Also würdest du sagen, dass die weibliche Komponente, und ich mag ja keinen Männer-Weiber-Bashing letztlich, aber würdest du sagen, dass es einen Unterschied bringt, auch vielleicht sogar einen Qualitätsunterschied bringt, dadurch, dass auch mehr Frauen dabei sind oder es gemischter ist?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall eine Bereicherung und einen Qualitätsunterschied in der Summe. Weil wenn Männer und Frauen führen, und ich sage ganz klar und, dann ist es diverser und deswegen auch reicher. Das wissen wir aus der Biologie, da müssen wir nur ein bisschen auch aus der Branche raus. Da haben wir überall die Beweise dafür, dass es reicher wird und bunter und vielfältiger und so weiter. So, das ist mal das Erste. Und ich würde schon sagen, neben dem, dass natürlich, also wenn man das jetzt so pauschal sagt, es gibt, man muss ein bisschen aufpassen, männliche und weibliche Eigenschaften, ja, und auch in der Führung, dann würde ich schon sagen, dass es das tatsächlich gibt. Die Frage ist halt, inwieweit man sich reflektiert. Also ich zum Beispiel hatte ja anfangs nur männliche Vorbilder und musste dann echt total schauen, wie führe ich denn als Frau? Und das war eine unheimlich spannende Reise. Und da werde ich jetzt eben auch sehr viel von den jungen Frauen, die jetzt auch an Führungspositionen im klassischen Betrieb, also im Orchester, Interesse haben, gefragt, ja, wie macht man das denn? Mhm. Also weil du hast natürlich schon noch die Möglichkeit, Männer zu kopieren und dann zu vermännlichen, also immer vorsichtig mit diesen Begriffen. Ja. Dann kopierst du die Art, wie Männer führen. Aber es gibt eben, finde ich, auch, was du damit automatisch ausschließen würdest, ist das Entdecken eben deiner anderen Seiten, der weiblichen Seiten, wie man weiblich führt. Soll ich da jetzt Beispiele wieder geben oder findest du das genug?
Wenn du noch ein Beispiel hast, ich finde es total spannend, gerade weil du sagst, klar, wir können uns ja immer irgendwie was abschauen, egal ob männlich oder weiblich. Auch das finde ich auch grundsätzlich immer rauszufinden, ja, wer bin ich eigentlich? Ich kann mir aus Vorbildern was abkopieren, aber ich finde es immer ganz wichtig, auch zu wissen, okay, wer bin ich, was ist mein Besonderes? Wenn wir nur kopieren, kopieren wir eben auch. Dieses Besondere, wer bin ich eigentlich mit den schönen Sachen, die ich rausnehme, ist so der eine Gedanke, den ich habe. Und der andere, wie schön ist es eigentlich, dass du als Vorbildfunktion jetzt fungieren kannst für viele junge Frauen, vielleicht aber auch Männer in diesen Rollen, wo sie auch sagen, okay, die Sophie macht es halt irgendwie nochmal anders.
Ja, ist total schön für mich.
Ja.
Du sprichst da was an, es ist unglaublich bereichernd für mich jetzt. Und ich muss sagen, es entlohnt auch für vieles, wo ich es faktisch schwerer hatte und wo ich jetzt, das ist unheimlich sinnstiftend und entlohnt mich total. Und es ist eine ganz schöne Arbeit. Ich werde, Gott sei Dank habe ich auch Studenten, nicht nur Studentinnen, weil da würde ich ja genau das Gleiche in die andere Richtung machen. Also ich um Gottes Willen, ich bin auch der Meinung, dass Emanzipation, Feminismus nicht ohne Männer geht. Das ist alles nur ein gemeinsames oder gar nicht. Und jetzt wegen den Beispielen, also ich würde schon sagen, dass ich zum Beispiel, das ist mir, was ich gelernt habe, und das ist mir am Anfang echt schwer gefallen, und zwar von meinen männlichen Konzertmeistervorbildern, ist ein schnelles, klares Entscheiden.
Mhm.
Also wenn es in einer Probensituation, ich kann nur von meiner Branche reden, wenn eine Probensituation ist und es gibt einfach keine Zeit, weil man die Zeit nicht hat, jetzt da noch groß herumzuüberlegen, pro, contra etc. Da braucht es einfach eine Entscheidung. Und das habe ich gelernt, dann einfach zu sagen, und so wird es gemacht, aus, und da gibt es auch kein Aber oder, aber ich möchte es anders, sondern es wird so gemacht, fertig. Und wenn man am nächsten Tag sagt, ja, eigentlich war das jetzt in der Hektik keine gute Entscheidung, dass man dann zum Beispiel sagt, so, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ne? Aus der Politik kennen wir den Spruch. Weißt du was? Jetzt haben wir die Zeit, jetzt kann ich es nochmal ändern. Also, oder es bleibt so. Fertig, ich bleib dabei. Also, das ist vielleicht so etwas, was ich mir abgeguckt habe, wo ich mich schwer getan habe. Auch dieses Zaudern, dieses lange Überlegen, das ist mir am Anfang schwer gefallen. So. Und das, was ich aber sage, da könnte man vielleicht, also zum Beispiel ein junger Student, ein männlicher Student, was abschaut von mir, ist, dass ich doch sehr das große Ganze im Blick habe. Mhm. Also ich überlege sehr, ob das jetzt gerade zielführend ist. Ich mag auch den Klang der Angst nicht. Das heißt, wenn ich merke, dass eigentlich das Orchester jetzt warten würde, dass der Kollege endlich den Ton richtig spielt, überlege ich mir sehr genau, wie ich das kommuniziere, weil wenn ich es jetzt irgendwie falsch sage, wird es ja schlechter, weil er wird sich noch mehr verkrampfen, er merkt ja selber, dass das gerade nicht geht. Mhm. Und das finde ich, diesen Schritt mehr denken in einem Moment und sagen, stopp mal, also, und zwar ganz schnell, also das muss ja innerhalb von 100 Sekunden gehen, und dass man sagt, also Maestro, Herr, was weiß ich, oder Frau Dirigentin, könnten wir bitte jetzt vielleicht zu einer anderen Stelle springen, einfach um dem Kollegen Zeit zu geben, durchzuatmen und dann wieder zurückzukommen. Ja, weil das ist zum Beispiel ein ergebnisorientiertes, empathisches Entscheiden und vielleicht mal eine Ecke mehr und nicht, warum geht das jetzt nicht da hinten? Ja.
Das finde ich ein ganz, also ergebnisorientiertes, empathisches Entscheiden. Ich muss mir das gerade mal aufschreiben. Das finde ich
ja, prima.
EEE, entscheiden.
Ja.
Das finde ich
ein, ja.
Ja, aber es ist wirklich ergebnisorientiert. Da haben wir die Kognition, da haben wir das Ergebnis, die Klarheit drin. Empathisch, da haben wir die Emotionen mit drin. Und das finde ich total eine schöne Kombination auch im Wording. Schnelles, klares Entscheiden. Wie ist denn die Fehlerkultur bei euch?
Also entscheiden bestimmt groß beim Proben. Dann auf dem Konzertpodium, je besser das Ensemble, je besser die Spieler. Da gibt es natürlich auch verschiedene, wie sagt man da im Sport, Ligas oder Ligen? Wie sagt man im Plural? Ich weiß gar nicht. Gibt es verschiedene Ligas, ja, also, in welchem Ensemble du angehörst, ist die Fehlerkultur extrem gering. Also wir sind ja schon wie im Eiskunstlauf extremst streng ausgebildet. Also Fehlerkultur ist auch schon ein Paradoxon. Fehler und Kultur, also für uns. Mhm. Wo ich übrigens auch der Meinung bin, dass wir dringend in unserer Branche viel mehr über Fehler reden müssten, damit wir, das ist jetzt was anderes, aber dass wir mal das aufbrechen, den Kollegen, Kolleginnen was vorzumachen. Ja, sondern wirklich mal zu sagen, weißt du was, sorry fürs Wording, mir läuft gerade der Arsch aufs Grundeis, aber wir gehen jetzt da raus und machen das zusammen. Weil allein dieses kurz mal Luft rauslassen, das ist so menschlich und tut so gut. Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin so nervös, dass ich den Bogen nicht auf die Seite kriege, weil dann natürlich, das entzieht dann den Kollegen und Kolleginnen das Vertrauen. Zu Recht. Ja. Das wäre nicht gut fürs Führen.
Ja. Ja.
Aber wenn ich eben einmal sage, weißt du was,
geht mir auch so.
Jetzt bin ich gerade nervös, verflixt. Und dann sagt, tatsächlich ist es mir einmal passiert, dass ein älterer Kollege bei den Wiener Symphonikern dann gesagt, na, schau sie nicht so an. Dann haben wir herzlich gelacht und sind auf die Bühne. Und er hat gemerkt, ich war unruhig und ich war gerade frisch. Und dann hat er gesagt, na komm, was ist los? Und dann hat er gesagt, ja, Ich bin gerade nervös. Ich bin echt nervös. Und dann hat er gesagt, na komm, schaff's, jetzt gehen wir da raus und machen das zusammen. Das war irgendwie super.
Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen wie progressive Muskelentspannung, ne? Du spannst dich kurz an mit dem Lachen und dann entspannst du dich und kannst nochmal viel besser da sein. Also dieses Lachen, die Anspannung der Muskeln und die Entspannung der Muskeln ist ja auch total sinnvoll an der Stelle.
Du sagst, dass das ist physisch ein kurzer, weil wir müssen ja auf die Bühne und unsere Pumpe geht ohne Ende und dann müssen wir leiseste Töne spielen, obwohl unser ganzes Nervensystem und unser Körper eigentlich nur wegrennen will. Das ist ja eigentlich diese Schwierigkeit, die wir ständig haben mit der mit der dem Lampenfieber. Aber ich sag auch, dass Humor ist übrigens auch eine Probensituation, wenn es richtig heftig wird manchmal und sich Emotionen entladen. Und ich meine, wir machen mit Emotionen Musik. Also das kommt ja bei uns noch oft, ehrlich gesagt, in den meisten Fällen erschwerend dazu, so schön wie das ist, was wir da dann oft produzieren. Humor ist ein super Perspektiv-Changer. Also du machst einen Witz am richtigen Moment. Und plötzlich ist die ganze Energie entlädt sich und man hat gerade noch die Kurve gekratzt, bevor es persönlich und verletzend wird im Miteinander.
Machst du das als Konzertmeisterin aktiv, dass du dann mal reinbringst und sagst, okay, ich war also ne, auch wieder Forecast vorausschauend, ich weiß, wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen entkräften möchte, dann kann ich das mit Humor ganz gut machen.
Also ich würde sagen, ja. Dass ich den Probenablauf ganz genau beobachte und wenn sich's zuspitzt, bin ich aber wirklich, da sitze ich von der Aufmerksamkeit komplett auf der Stuhlkante. Wahrscheinlich lehne ich mich sogar körperlich eher zurück, um eben wieder Ruhe und Souveränität. Also ich sitze da nicht so, das wäre nicht gut. Aber ja, da bin ich aber sowas von auf der Stuhlkante, um das zu entschärfen. Weil das ist ja auch mein Job. Also so sehe ich das wirklich. Und es geht auch, es gibt gewisse Dinge, die gehen nicht. Es geht nicht, dass ein Tuttist, sagt man ja, also ein Mitglied aus der Gruppe oder auch überhaupt wer aus dem Orchester, die Probe, den Probenablauf stört durch Bemerkungen, die hier keinen Platz haben. Das geht nicht, weil das nimmt Zeit weg und Effektivität und fürs Probenergebnis ist das gar nicht gut. Und umgekehrt geht es nicht, dass zum Beispiel Dirigenten und Dirigentinnen einzelne Leute rausgreifen und die fertig machen. Und das ist zum Beispiel, weil du vorhin das gesagt hast, was hat sich verändert im Führungsstil in der Klassik? Es waren viel mehr Tyrannen da, als Konzertmeister wie als Dirigenten. Diese großen Maestros, die tun und lassen konnten, was sie wollten. Einzelne Leute zusammen. Sorry, scheißen vor allen Leuten. Das sind ja Dinge, die macht man ja einfach nicht. Und das wurde aber toleriert. Und sowas geht nicht mehr. Jetzt haben wir wirklich immer mehr die Tendenz zu verständnisvollen Dirigenten, die vor allem durch ihre Begeisterung die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anstecken und mitreißen und nicht mehr durch eine Diktatur.
Ich finde es ganz bemerkenswert, dass du das gerade sagst. Und es macht total Sinn, im Orchester zu sagen, wenn einer stört oder Bemerkungen macht, auch beim Proben, das wird sofort rausgenommen, das wird sofort entkräftet und Schluss an der Stelle. Wenn ich mir das jetzt wieder rüberziehe in die Führung und du hast ein Meeting und da gibt es immer mal wieder einen, der irgendwelche Kommentare macht, das wird eben selten entkräftet. Da wird selten auch gesagt, also diese Klarheit, diese schnelle Klarheit, das stört, Schluss damit, das machen wir nicht. Und ich glaube aber, dass das total sinnvoll ist, weil sowas wie toxische Mitarbeiter, die immer mal wieder stattfinden, das sind meistens besonders gute Mitarbeiter, also die haben unglaublichen Mehrwert inhaltlich, stören aber das Gesamtsystem mit egal was.
Aha, da habe ich auch was mitgenommen.
Ja, siehst du, da hast du auch was gelernt heute.
Das ist sowieso.
Und das finde ich total wichtig, ganz schnell sehr klar zu sein. Und du sagst, das machst du auf der einen Seite mit Haltung, indem du dich ganz vorne hinsetzt, auf die Kante, auf den Stuhl oder eben auch das wirklich formulierst. Ich glaube, da gibt es kein 70, 60, 20%, sondern 100 oder 0. Das funktioniert einfach nicht, wenn das Gesamtsystem auch schon bei den Proben gestört wird und dann eben später auch nicht funktioniert im Großen. Also auf der Bühne.
Was ich natürlich nicht unterbinden kann, ist dann das Weitergetratsche in der Pause.
Das ist klar.
Also dadurch, dass ich, und das ist oft eigentlich die Krux meiner Rolle oder meines meiner Position, dass ich trotzdem Teil der Gruppe bin. Und natürlich, dass keiner von der Gruppe gern hat, wenn sie von einem Teil der Gruppe zurechtgewiesen wird. Trotzdem, das ist einfach dieses zwischen den Stühlen sitzen.
Aber es ist deine Rolle. Also deine Rolle.
Ich finde, absolut ja. Ich muss das dann auch aushalten.
Ja, genau. Das ist genau. Und du bist, das sage ich an der Führung immer, du bist jetzt nicht mehr Mitarbeiter, du bist jetzt halt Führungskraft. Und Führungskraft bedeutet, auch wenn du Teil der Gruppe bist, bedeutet es trotzdem, dass du zum Beispiel auch mal schnelle, klare Entscheidungen treffen willst. Ergebnisorientiertes, empathisches Entscheiden. Mir extra aufgeschrieben. Also, dass auch das deine Aufgabe ist und dass das sicherlich nicht jedem gefällt, aber das ist, und ich denke da auch ans Cockpit, wenn ich das Cockpit-Vergleich mache. Wenn die Engine brennt, musst du halt jetzt entscheiden. Und danach, und das machen, wird ja im Cockpit gemacht, und danach wird eben nochmal besprochen, wie ist es gelaufen und so weiter. Aber du hast in dem Moment nicht die Zeit. Während des Konzertes hast du nicht die Zeit, irgendwas zu diskutieren. Das geht ja gar nicht. Sondern da muss es laufen und fließen.
Eigentlich, das erstaunlich in meiner Branche, wenn man jetzt auf die Orchester guckt, weil es gibt ja nicht, ist auch in nicht nur die Orchesterkultur, es gibt ja auch noch Kammermusik, Solo und was weiß ich alles noch da, wenn wir auf die Bühne blicken. Aber wenn man auf die Orchester schaut, auf der Bühne funktioniert das oft sehr gut. Es ist oft die Unkultur des Tratschens und des unreflektierten Austausches in den Pausen. Deswegen habe ich das angesprochen, weil ich das absolut in der Probe machen kann. Es geht nur leider nur in den Pausen noch weiter. Geht wahrscheinlich bei euch auch, oder?
Also definitiv, ja, genau.
Definitiv, ja, genau. Die bunte Kaffeeautomat.
Ich glaube, diese Performance dann, das hast du ja nicht so oft in der Führung, dass du genau diesen Auftritt genau jetzt hast und genau da musst du wirklich performen. Da, wenn es das gibt, ne, im Sinne von irgendwelche Verhandlungen oder so, dann ist es schon auch da. Aber das ist ja nur ein Teil. Also da gibt es ja ganz viel mehr Zeit, die wir investieren. Also ich meine, ihr investiert auch viel mehr Zeit in Proben, als ihr dann am Ende im Konzert seid, logischerweise.
Das ist richtig, obwohl die Probenzeit auch, das ist auch etwas, was, wenn man in die Zukunft schaut, die wird immer kürzer. Also man muss immer effektiver, man geht da immer mit minimalistischem Aufwand rein und will den maximalen Output. Also das ist so von der Wirtschaft komplett übernommen worden in die Kultur und das geht halt, denke ich, auch irgendwann nicht mehr so weiter. Mhm. Aber momentan ist es so und es ist erstaunlich, zu was eine Gruppe Fähigkeit ist wirklich, genau. Wirklich toll. Mhm. Ich nach wie vor faszinierend.
Und ich finde, es ist halt auch bei euch ganz viel dieses, das wirkliche Commitment zu einem Ergebnis im Sinne, wenn das Konzert ist, da wollen wir alle hin und da wollen wir alle brillieren. Und das führt doch zusammen, so würde ich das jetzt interpretieren.
Hängt ein bisschen davon ab, manchmal stört die Routine. Also ich könnte das so fast unterschreiben und dann dachte ich, also ich würde sagen, dass Musiker und Musikerinnen eine große Leidenschaft auch noch nach sehr vielen Dienstjahren haben für das, was sie tun. Bei den allermeisten wird das zutreffen. Manchmal ist so ein bisschen die Routine, die einen vergessen lässt, was man da eigentlich Großartiges gerade macht. Und das kommt natürlich auch mit den Jahren. Da muss jeder Einzelne an sich arbeiten. Und die besten Dirigenten und Konzertmeister und natürlich nicht nur Konzertmeister, sondern auch die Leaders von jeder Gruppe oder die neuen jungen Kollegen im Tutti. Also in der Gruppe mit Tutti meinen wir die Menschen, die eingestellt werden, im Team mitzuspielen und nicht zu führen. Die sind alle wichtig, dass dann so eine Gruppendynamik frisch und passioniert bleibt.
Das merkst du ja einfach auch, wenn einer reingeht, einer rausgeht. Selbst bei einem großen Orchester merkst du halt auch eine Unterschiedsbildung.
Total.
Das typische Systemische. Liebe Sophie, ich habe natürlich noch 1000 Fragen. Ist klar, die können wir auch nochmal offline weiterführen. Das werde ich auch ganz sicher machen. Und das ist kein Angebot, eine Drohung. Mit deiner Keynote. Welche Reaktion beobachtest du denn bei Führungskräften, wenn sie Führung plötzlich hören und sehen und fühlen, statt nur drüber sprechen? Und vor allem eben auch, gibt es so Aha-Momente, die Teilnehmer fast immer haben?
Also, was wirklich lustig ist, dass die gestandensten Manager nicht glauben können, dass man nonverbal führt. Also, da gibt es immer 2, 3, die dann sich melden im Gespräch danach und sagen, also, das geht doch gar nicht. Wie führen Sie denn nonverbal? Das ist das eine. Und ob das dann auch schwerer ist, kommt die Frage. Und dann denke ich eigentlich, nein, das ist sogar manchmal leichter, nonverbal zu führen, weil man nicht so viel redet. Und also gar nicht redet. Und dann, dadurch, dass ich natürlich auch kurze Ausschnitte bringe von Filmen, die, also zum Beispiel Mitschnitte aus dem von Konzerten mit Orchestern, wo man mich dann halt auch in Aktion sieht und natürlich nicht nur mich, weil ich wäre ja nicht so eine, die Kollegen und den Dirigenten, das ist immer ein Zusammenspiel von allen, dass sie berührt sind von der Musik und von der Leistung, von der Exzellenz und dass sie berührt sind. Und ich muss sagen, das steht denen hervorragend. Das steht ihnen gut, dass sie berührt sind und dass sie Gefühle zeigen und der Enthusiasmus für, ja, das Leidenschaftliche für eine Sache.
Die Leidenschaft, ne? Das ist schön. Also das heißt, sie erkennen dann oft, wie wichtig Leidenschaft auch ist und kommt dann auch so ein Thema raus bei den Führungskräften, dass sie sagen, das ist eigentlich meine Leidenschaft und bin ich noch leidenschaftlich und wie kann ich sie vielleicht wieder
Bitte, weißt du, sagen wir mal so, ich bin ja wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, diese ersten Keynote-Speech. Da wurde ich ja angefragt, weil ein begeisterter, also im Consulting-Bereich, Managing-Consulting-Bereich, ein begeisterter Klassik-Fan eine Keynote-Speech haben wollte für das Symposium, das er für seine Firmenkollegen das dann diese, also Valthus Allianz, heißt diese Allianz, organisieren wollte. Und deswegen hat er gefragt, den Konzerthausintendanten und auch im Freundeskreis dort vom Konzerthaus in Wien, er möchte entweder eine Dirigentin oder eine Konzertmeisterin. Haben die eine Idee? Und jetzt komme ich auch gleich wieder zurück zu deiner Frage. Mich hat einfach nur gereizt, mich da mal reinzuknien, das mal richtig zu verschriftlichen, meine ganze Erfahrung der letzten 20 Jahre, das auch selbst nochmal zu reflektieren. Und ich dachte, ich rede nur über das, was ich kann, nämlich Musik und meinen Job. So. Und was dann eben die große Reaktion war, ist, dass die so gerührt waren, so angerührt waren. Ich denke, von diesem komplett anderen, diesen Perspektiv, Wechsel dieser komplett anderen Welt, das emotionale Reagieren auch auf Musik oder auf das, was ich immer auch vorgestellt habe und die wahnsinnig vielen Parallelen und jetzt bin ich plötzlich Keynote-Speakerin, weil sich das dann so rumspricht, ne? Weil die einen dann wieder buchen. Also das ist, denke ich, irre, weil sie einfach mal auch fühlen dürfen. Vielleicht, weil das richtet sich schon an wirklich die oberen, mhm. die Manager, mhm. oft werde ich da gebucht und da ist die Reaktion wirklich erstaunlich. Sie dürfen mal wieder fühlen, sie dürfen mal wieder atmen. Vielleicht spielt das mit rein. Das ist meine Interpretation, ne? Ob das, also eigentlich müsstest du dich jetzt fragen.
Definitiv, weil ich bin ja, wir hatten das im Vorgespräch schon, bin ja total davon überzeugt, dass wir immer so diese zwei Seiten haben. Ja, wenn wir extrem laut sind, haben wir eine extrem leise Seite. Wenn wir extrem dominant sind, haben wir eine extrem, vielleicht nicht devot, aber so eine extrem weiche Seite in uns drin, die dürfen wir oft vielleicht nicht zeigen. Wenn wir extrem ordentlich sind im Außen, dann haben wir eine extrem unordentliche Seite in uns innen, genauso umgedreht. Ja. Und davon bin ich völlig überzeugt, dass wir immer beides haben und auch beides brauchen. Und ich glaube, je dominanter, je zahlengetriebener du bist, und da kenne ich auch einige Führungskräfte, die wirklich höchstes Level da fahren und wo du dir im Außen manchmal denkst, wer bist du eigentlich? Und ich lerne sie persönlich und besser kennen und merke, dass diese ganz weiche und unsichere Seite auch, also wirklich ganz viel Unsicherheit. Und das finde ich gut. Und da habe ich den Eindruck, dass du sie eben berührst in einer Emotionalität, die sie sonst vielleicht nicht zeigen dürfen, weil sie vielleicht denken, im Außen werden sie als schwach wahrgenommen. Und das tun sie. Also normalerweise ist ja gerade weiche auch eine Stärke.
Da fällt mir was ein, dass ich selbst nach einem Konzert, wo ich auch große Soli hatte, das war, glaube ich, im Kurier, in der Zeitung, zart und stark betitelt wurde. Und dann kommt eine Dame nach, also selbst die Managerin in dieser Valthys-Allianz, danach zu mir und sagt, sie hätte mich so zart und stark während dieser Keynote-Speech wahrgenommen. Und jetzt kannst du ja sagen, was ist überzeugend? Und ich denke, das ist halt mein Mix. Also, dass man irgendwie noch, ja, jetzt kann man alles Mögliche in dieses zart und stark reininterpretieren. Aber das, also ich kann jetzt von meiner Branche reden. Ich kann kein anrührendes Konzert gestalten, wenn ich nicht auch mal mich komplett angreifbar mache, indem ich eben extrem zart und wunderschön spiele, weil sonst berühre ich nicht.
Genau. Mhm.
Ja.
Das ist ganz spannend. Wir sind natürlich schon wieder auch am Ende der Zeit, aber genau das Feedback habe ich auch gerade bekommen. Wenn ich weicher werde, werde ich so viel besser. Das hat total nach, klingt ja offensichtlich auch heute noch nach, aber das war ein Feedback im Coaching. Wenn du weicher wirst, dann wirst du viel, viel, viel besser.
Du wirst kompletter.
Offensichtlich. Genau. Ja. Also deswegen, ne, diese Härte und diese Klarheit und diese Stärke auch, jetzt bei mir auch in der Kommunikation, in der Sprache, in der Haltung auch, offensichtlich komplementiert eine Weichheit mich noch viel mehr, als wenn ich nur diese eine Seite habe. Und das war ein Feedback von einem Mann, der auch schon irgendwie über 50 ist und viel Erfahrung hat. Also von daher fand ich das sehr, sehr schön.
Ja, sehr schön ist das.
Das ist doch mal ein schöner Abschluss, liebe Sophie. Mensch, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Interview.
Das war eine richtige Reise. Vielen Dank dafür.
Ja, für mich. Sehr gerne. Ja. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier ihr uns an den Lippen und vor allem Sophie an den Lippen geklebt habt und seid. Ich werde ihre Website auch nochmal in die Shownotes reinnehmen, wenn ihr auch sehr berührt werden wollt, zum Beispiel über die Keynote oder wenn ihr mal in Wien seid oder beziehungsweise in Helsinki bist du ja auch gerade ganz viel, bist sehr viel unterwegs.
Ja, überall.
Überall, genau. Auf jeden Fall stelle ich das auf jeden Fall mit rein und dann habt ihr eben auch die Chance, Sophie nochmal näher kennenzulernen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich darüber, dass ihr ihn teilt, liked, dass ihr drüber sprecht. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich sehr, sehr gerne auch Fragen stellt. Kommt einfach auf uns zu. Von daher, vielen Dank und
vielen Dank.
Lasst uns in die Berührung kommen.
Ja, menschlicher werden. Dankeschön.